Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo ihr lieben Mamas da draußen, hier spricht mal wieder Mella. Ich freue mich sehr auf meine heutige Gästin, die liebe Melissa Schönfelder. Sie ist Hebamme und Stillberaterin und es geht um das große, große Thema Stillen. Wir wollen auch über das Abstillen sprechen, da hattet ihr besonders viel Interesse dran. Da gehen wir auch auf ein paar Fragen von euch ein. Aber ja, ich möchte gerne erstmal das Wort an die liebe Melissa abgeben. Danke, dass du Zeit für uns findest und stell dich doch gerne einfach mal kurz vor.
Ja, hallo Mela, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Ich komme aus dem schönen Sauerland. Ich habe selber 3 Kinder im Alter von 11 Jahren, von 5 Jahren und aktuell auch noch ein Baby von 11 Monaten. Das wird auch noch gestillt. Genau, ich habe 3 ganz unterschiedliche Stillbeziehungen erlebt. Die erste, als ich noch nicht Hebamme war. Dazu kam, ich war zu dem Zeitpunkt 21. Da sind mir schon Schwierigkeiten begegnet, wo ich aus heutiger Sicht sage, wäre ich mal besser aufgeklärt gewesen. Hätte ich mal eine gute Unterstützung gehabt, dann wäre die erste Zeit so viel besser gewesen. Und ja, mich begleiten auch manchmal traurige Momente tatsächlich, wenn ich daran zurückdenke.
Danke, ich habe gleich so viele Fragen im Kopf. Vielleicht einmal ganz kurz vorab. Ist jede Hebamme Stillberaterin?
Ja und nein. Also ich würde es mal so sagen. Es gibt Hebammen, die sich besonders auf das Thema spezialisieren, ne, und das vielleicht auch aus eigenen Beweggründen sehr leben. Ich würde mich jetzt einfach mal dazu zählen. Aber klar, wir bekommen natürlich gerade jetzt auch im Studium, aktuell ist es ja jetzt ein Studium, wir bekommen ganz viele Inhalte da schon mit. In Ausbildungszeiten war es unterschiedlich. Da war es auch abhängig von der Hebammenschule, von der Dozentin oder von dem Dozenten, der das Fach unterrichtet hat. Und dann ist es nochmal davon abhängig, was man danach für Fortbildung macht. Das heißt, jede Hebamme hat ja eine Fortbildungspflicht, aber jede Hebamme muss dann eben für sich auch einen Schwerpunkt darauf setzen, damit sie in dem Thema fit bleibt.
Okay, finde ich nämlich total spannend, das Thema. Ich bin ja selber Ärztin, wie die ZuhörerInnen hier wissen, arbeite selber auf der Gyn-Station und dementsprechend auch Wochenbettstation, bin in der Geburtshilfe. Und ich merke immer wieder, darauf wollen wir heute ja auch so einen kleinen Schwerpunkt legen, dass es halt mit jeder Person steht und fällt, wie weit die Meinungen auseinandergehen bezüglich dieser ganzen Stillthematik, dass ich glaube, manchmal auch so eine gewisse Erwartungshaltung da ist, dass die Hebamme jetzt auf jeden Fall am besten Bescheid wissen muss. Ich merke auf jeden Fall, dass es oft veraltete Meinungen gibt, dass teilweise auch an mich Erwartungshaltungen herangetragen werden. Ich hatte zum Beispiel in der Uni nicht eine Vorlesung oder irgendwas zum Thema Stillen, ja, wir haben die Brustdrüsenentwicklung und so weiter, solche anatomischen Dinge durchgenommen, aber ja, das legt einfach den Grundstein für viele Stillschwierigkeiten. Kann ich nämlich total bestätigen. Ich hatte so einen holprigen Stillstart. Vor 15 Monaten stille jetzt ja immer noch ganz viel und war überhaupt froh. Wir sind zu dem Zeitpunkt aufs Land gezogen, dass ich ganz schnell, ich war da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wie weit war ich? Es war bestimmt schon so 3 Monate vor ET, vor Entbindungstermin oder errechnetem Termin und habe dann hier auf den letzten Drücker überhaupt noch eine Hebamme gefunden. Das war schon eine etwas ältere, in dem Sinne dachte ich auch sehr erfahrene Hebamme, war auch total lieb und nett und ich war so froh, dass jemand kam und uns das erste Baden etc. gezeigt hat. Aber im Nachhinein, ja, würde ich behaupten, sind auch viele der Stillschwierigkeiten nicht von ihr erkannt worden oder sie hat mir auch dementsprechend nicht geholfen, sie zu beseitigen. Ihre Aussage war immer, 6 Wochen lang tut Stillen weh. Das ist halt so, das ist bei jedem so. Ich wusste so irgendwie von meinem Bauchgefühl her, ich glaub's nicht. Ich habe dann angefangen, selbst zu recherchieren. Hatte eigentlich auch in meinem Geburtsvorbereitungskurs 1 Stunde stillen mit 2 tollen Hebammen. Und es hat aber einfach nicht ausgereicht. Deswegen finde ich es so wichtig, ich würde es so gerne den Frauen abnehmen, dass bestimmte Probleme entstehen, die eigentlich ganz leicht im Vorhinein vielleicht auch sogar schon vermieden werden können. Deswegen auch vielleicht meine größte Frage an dich. Muss Stillen wirklich wehtun oder gibt es das richtige Anlegen, das nicht wehtut?
Stillen sollte nicht wehtun. Vor allem nicht so, dass man Angst vor dem nächsten Anlegen hat. Also ich glaube, da können wir uns schon mal direkt darauf einigen und an deiner Reaktion sehe ich gerade auch so ein bisschen, das trifft es vermutlich. oder es trifft das, was du vielleicht dann eben auch erlebt hast, ne?
Ich habe 2 Wochen lang, man stillt ja häufig und ich habe jedes Mal geweint. Ich hatte Angst davor, ich habe Schweißausbrüche gekriegt vor Angst. Ich hatte Wunde, Verletzte, Brustwarzen. Es war wirklich, ich habe zu meinem Partner und meiner Mutter, die viel im Wochenbett da war, gesagt, das ist das schmerzhafteste Erlebnis, ja, was ich jemals bislang in meinem Leben hatte. So sehr hat das wehgetan. Ich fand es schlimmer als die Geburt, ja, weil es immer wieder war.
Genau, weil es einfach nicht vorbeigeht. Häufig kommt ja dann auch noch das Zehenwackeln mit dazu, ne, dass sich die Zehen dann so verkrampfen, sobald man anlegt. Genau, und das sollte auf gar keinen Fall sein. Und ich glaube dir sofort, dass das so wehtat. Das ist eines der Dinge, wo ich heute sage, ich bin traurig darüber, dass es so gelaufen ist. Ja, auch da stand ich mit blutigen Brustwarzen unter der Dusche und dabei sind die Tränen übers Gesicht gelaufen. Ja, es kann sein, dass die ersten Tage, dass die Brustwarzen da empfindlich sind. Das darf so sein, ne? Ich gehöre auch zu den Frauen, die in der Schwangerschaft sehr empfindlich sind, hormonell bedingt. Das ist okay. Aber die Brustwarze darf auf keinen Fall verletzt aussehen, ne? Und wenn das erste Anlegen kurz unangenehm ist, die ersten Male, das ist okay. Aber dann ist es so 1, 2, 3 und dann wird das besser. Ne? Und dann merkt man nicht mehr viel davon. Das, was du beschreibst, sollte nicht sein.
Danke. Ja, danke, dass du es einmal so klar ausgesprochen hast. Ich kann ja kurz einmal berichten, wie ich aus diesem Dilemma rausgekommen bin, weil, wie gesagt, ich war ja 2 Wochen lang immer wieder mit den täglichen Hausbesuchen der Hebamme in Kontakt. Und natürlich hat sie mir verschiedene Stillpositionen gezeigt. Sie hat auch angesprochen, dass die ganze Brustwarze in den Mund soll, ganz viel teilweise noch von der Brust mit. Aber ich wusste nicht, wie ich das umsetzen soll. Also sie hat, glaube ich, schon den richtigen Gedankengang gehabt, hat aber auch sich nicht getraut oder war vielleicht einfach nicht ihr Ding, mich zu unterstützen, indem sie mir das einmal zeigt oder so. Es war halt eher immer so diese Theorie. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich komme hier nicht weiter. Ich habe dann gelesen, man könnte sich lasern lassen. Ich habe eine Stillberatung in der Nähe gefunden. Und letztendlich war das sogar beides vereint in der Klinik, wo ich geboren habe. Mit der Geburtserfahrung war ich sehr zufrieden. Am selben Tag habe ich dort angerufen morgens und durfte auch dorthin unter Fieber. Denn bei mir hatte sich tatsächlich schon Milchstau zur Mastitis entwickelt. Und ich wollte unbedingt kein Antibiotikum nehmen. Das war so mein Red Flag, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich was machen, weil sonst geht das hier, glaube ich, bergab, die Entwicklung. Dann bin ich am selben Tag dahin und ich weiß noch, ich habe vor Erleichterung geweint, als diese tolle Hebamme, die auch bei mir bei der Geburt tatsächlich dabei war, also es war auch schon ein Vertrauensverhältnis da, was schön war. Also sie hat dann tatsächlich meine Brust genommen, natürlich alles mit vorher Fragen und so weiter, und hat sie meinem Sohn in den Mund. Ja, bei mir kommt sofort das Wort gestopft hoch, weil es hat sich wirklich so angefühlt, so plopp, einmal richtig rein. Hätte ich mich vorher nie getraut als diese Stillanfängerin. Und ich habe geweint vor Erleichterung. Genau, es war der erste Satz, den ich gesagt habe. Ich wusste es. Ich wusste, dass es ohne Schmerzen geht. Ich war so erleichtert, wirklich. Das habe ich dann mit ihr, ich glaube, 5, 6 Mal geübt. Sie hat gleichzeitig gesagt, es ist ganz wichtig, dass ich jetzt aber auch abpumpe durch die Milchstaus, die ich schon hatte. Dann kamen noch weitere Tipps dazu. Wir wollen jetzt ja gar nicht so viel über Milchstau reden. Und dann hat sie noch meine Brustwarzen gelasert, was auch total gut geholfen hat, einfach diesen Heilungsprozess zu beschleunigen. Genau. Das zu mir. Kannst du da von deinen eigenen Erfahrungen berichten? War das so der klassische Weg? Was gibt's vielleicht noch darüber hinaus?
Also ich glaube, die Schmerzen im Brustwarzen, das ist schon eines der Hauptgründe, warum das Stillen wirklich kippen kann. Denn, ne, wie du sagst, die Angst wird dann irgendwie auch von Mal zu Mal größer. Die Schweißausbrüche kommen irgendwann dazu und es vergeht ja auch wirklich die Lust am Stillen. Die Gedanken kommen, das soll jetzt so schön sein, wovon alle sprechen. Dadurch, dass das ja auch eine Ursache hat, in dem Fall, dass das Baby nicht genug Brust im Mund hatte, kommen dann ja auch noch weitere Komplikationen dazu, nämlich Milchstau. Das nächste ist dann die Mastitis. Und auch das führt dann schnell wieder dazu, dass es weiter bergab geht oder dass es sogar zum Abstillen kommt. Die erste Maßnahme ist natürlich immer, das korrekte Anlegen zu üben. Vom Typ her bin ich so, ich spreche ganz, ganz viel mit den Frauen und leite ganz viel an. Das heißt, ich habe mir in den letzten Jahren angewöhnt, das Wissen, was ich habe, in Worte zu packen, damit die Frau das selber umsetzen kann. Oder, beziehungsweise und oder, ich nehme mein Kind dazu, mein Carlo, kein echtes Kind. Ich setze mich notfalls auch genauso hin wie die Frau und wir machen dann jeden Schritt zusammen. Denn mir ist immer wichtig, dass die Frau wirklich ein Verständnis, ein Gefühl dafür bekommt, was sie macht, ne, und was sie machen muss, damit das Baby dann eben gut angelegt ist. Denn das Schlimmste finde ich immer, ja, wenn Kinder von außen angelegt werden, von Fachpersonen, aber die Beschreibung dazu fehlt. Die Frau ist kein bisschen schlauer danach, ne? Also wenn der Rest fehlt, das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Mama und Baby bilden eine Einheit und das muss man unterstützen. Und das sehe ich auch als meinen Job und als Job jeder Hebamme und jeder Stillberaterin und auch jeder anderen Fachperson, die mit stillenden Frauen in Kontakt kommt. Das minimiert meiner Meinung nach schon viele Stillschwierigkeiten. Also da ist man ganz, ganz stark in der Prophylaxe. Was könnten noch weitere Stillschwierigkeiten sein? Ich würde sagen, dass Verunsicherung im Sinne von ja, Stillmythen aufkommen können. Solche Dinge wie, das höre ich ganz häufig, das Baby muss pro Brust 15 Minuten trinken. Das ist das, was am Anfang sein sollte. Und das ist einfach super unrealistisch, dass jedes Neugeborene 15 Minuten, also insgesamt 30 Minuten, aktiv an der Brust trinkt. Also irgendwie zwischen 5 und 7 Minuten aktiv trinken. Das ist das, was viele Neugeborene tatsächlich auch schaffen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, ne? Das ist ja auch immer ein bisschen individuell. Und tatsächlich kommt es auch gar nicht so auf die Zeit an, sondern was das Kind macht. Also wie sehr setzt es eben Zunge und Kiefer ein? Wie aktiv, wie effizient ist das Trinken an der Brust? Und damit kann man aber sehr stark verunsichern, ne? Weil wenn Mama dann immer damit beschäftigt ist, auf die Uhr zu gucken, vielleicht denkt sie dann auch, das Stillen läuft nicht gut oder funktioniert nicht gut, denn mein Baby hält diese Zeit, die mir da gesagt worden ist, gar nicht durch. Ergo, ich habe entweder zu wenig Milch oder mit meinem Baby stimmt vielleicht irgendwas nicht. Das ist immer schwierig, finde ich nicht so gut. Ja, auch solche Sachen wie, das darf nicht gegessen werden, jenes darf nicht gegessen werden, so klassisch Kohl und Getränke mit Kohlensäure werden gar nicht erst gebracht. Auch das ist natürlich total doof und nehmen mehr die Lust am Stillen als alles andere.
Ja, wo du es gerade angesprochen hast, ich finde, das ist auch so ein typischer Mythos, die Milch reicht nicht. Ich habe noch viel zu wenig Milch. Ja. Das beobachte ich so häufig in der Klinik. Bei uns sind ganz, ganz viele Kinder zugefüttert. Wie stehst du dazu?
Was ist die Definition von zu wenig Milch? Also erstmal ist es ja so, die ersten Tage nehmen die Kinder ab. Das ist erstmal normal. Normal wäre bis 7%. Das heißt, das ist das, was die meisten Neugeborenen an Gewicht verlieren, von ihrem Geburtsgewicht aus gesehen. Und wenn die Kinder 7% erreicht haben, dann muss man eigentlich besonders darauf achten, nochmal auf das Stillmanagement zu gucken. Zu gucken, ist das Kind wirklich richtig angelegt? Denn wenn das Kind nicht richtig angelegt ist, bekommt es ja auch eben weniger Milch aus der Brust. Na, dann ist der Milchtransfer, so nennt man das, gestört. Der Weg von der Brust zum Kind ist dann gestört. Wenn wir dann wirklich die 10% erreicht haben, da könnte es theoretisch für das Kind kritisch werden, aber auch das muss immer in der Gesamtsituation betrachtet werden. Dazu ein Beispiel. Das Kind hat jetzt am 4. Tag die 10% Grenze erreicht und die Mama hat genau an diesem Tag den Milcheinschuss. Ich sehe das Kind, es geht gut an die Brust, es schluckt hörbar und sichtbar. Man kann es eben auch an gewissen Bewegungen sehen im Halsbereich. Dann kontrolliere ich nochmal einmal engmaschig. Dann gucke ich, was wiegt das Kind am nächsten Tag unter gleichen Bedingungen. Und meistens ist es dann so, dass die Kinder einen Riesensprung machen. Das heißt, dann haben sie einmal mit einem Schlag 100 Gramm zugenommen, weil sie ihre Flüssigkeitsreserven wieder aufgefüllt haben. Also das setzt Wissen voraus. All diese Dinge, die setzen Wissen und Erfahrung voraus. Das Kind meldet sich oft und möchte alle 30 bis 60 Minuten gestillt werden. Das ist nicht die Definition von zu wenig Milch. Das ist einfach etwas, was physiologisch ist, denn das Kind möchte ja instinktiv den Milcheinschuss provozieren. Und das kann es nur, indem es immer wieder an der Brust saugt, egal ob das jetzt effektiv ist oder auch zum Beruhigen. Da brauchen wir gar nicht unterscheiden. Beides lässt den Prolaktinspiegel, also den Milchbildungshormonspiegel, steigen. Und das führt am Ende dazu, dass die Frau auch gut in die Milchbildung kommt. Auch da müssen wir gut aufpassen, dass wir da nicht verunsichern.
Gibt es denn dieses klassische, also ich möchte darauf hinaus, bei uns in der Klinik, und ich glaube, es ist in vielen Kliniken der Standard, dass die Mamas bis zu 3 Tage nach Geburt in der Klinik bleiben. Das ist ja meist auch die Zeit, wo der Milcheinschuss noch nicht stattgefunden hat. Und dann wird immer das Weinen der Neugeborenen von den bei uns Krankenschwestern, ich glaube, es ist häufig auch tatsächlich, dass sich die Krankenschwestern um die Wöchnerinnen kümmern und nicht die Hebammen, dass dann oftmals das Weinen der Babys als Hunger interpretiert wird und dann wird halt ganz, ganz oft einfach zugefüttert. Und ich habe manchmal das Gefühl, ja, dass das den Stillprozess oder auch gerade den Stillstand verschlechtert, verzögert, gerade was du beschrieben hast, weil ja auch das Clustern die Milchbildung fördern soll. Also so erkläre ich es mir, ich bin auch keine Expertin auf dem Gebiet. Ich gebe gerne das Wort direkt wieder an dich ab diesbezüglich.
Ja, tatsächlich ist es da wichtig, das große Ganze zu sehen. Ich würde noch nicht mal bei dem Zufüttern anfangen, sondern normalerweise ist es total wichtig, dass man von Anfang an das aktive Bonden Haut an Haut eben unterstützt. Mhm. Denn das führt schon dazu, dass ein Kind ruhiger bzw. zufriedener ist. Wir haben Neurorezeptoren auf unserer Haut, das heißt, auch das fördert wiederum die Milchbildung. Auf der anderen Seite, dieser Hautkontakt beruhigt das Kind ungemein. Der Blutzucker vom Kind ist besser. Das heißt, das Kind hat mehr Kraft für den Wärmeerhalt. Das Kind hat mehr Kraft zum Trinken. Also da starten wir eigentlich. Klar, dann kommt das korrekte Anlegen, die Stillhilfe, wenn irgendwas vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Aber auch so ein bisschen das Vertrauen in die Wöchnerin, sich da auszuprobieren und eben, ja, bestärkend daneben zu stehen. Mhm. Ne? Mama und Baby müssen sich ja auch eben erstmal kennenlernen. Auch das ist normal. Ja, und wenn es dann wirklich zu einer richtigen Indikation kommen sollte, das heißt, wir haben jetzt über 10% Gewichtsabnahme vom Geburtsgewicht. Es liegt nicht daran, dass die Frau unter Geburt viele Infusionen bekommen hat. Auch da müssen wir drauf gucken. Die Ausscheidung vom Baby ist nicht mehr adäquat. Das Verhalten des Babys ist nicht mehr adäquat. Das heißt, wir haben das große Ganze. Dann, finde ich, sollte es Standard sein, dass wir auch stillfreundliche Zufütterungsmöglichkeiten in dem Haus haben. Ich spreche jetzt nicht von einem Notfall. Da muss man vielleicht wirklich auf die Flasche oder auf andere Wege ausweichen. Aber erstmal, wenn eben die Zeit da ist, dann wäre es doch wichtig, dass man da stillfreundliche Methoden hat. Das setzt auch voraus, ich sag mal, dass die Leitung daran ein Interesse hat. Einige Häuser machen das vor, dass das geht. Ich kenne Häuser, die das so leben. Und dann kann man auch bei einer wirklichen Zufütterungsindikation stillerhaltend beraten.
Kannst du da ein Beispiel nennen? Worauf möchtest du hinaus? Was sind stillfreundliche Zufütterungsmöglichkeiten?
Zum Beispiel eine Spritze mit einer Sonde. Eigentlich sind das Magensonden für Frühgeborene bzw. Neugeborene. Und ganz vereinfacht gesagt, die Mama legt erstmal möglichst korrekt an und dann wird eben dieser kleine Schlauch mit in den Mund geschoben vom Baby und das Baby trinkt dann aus der Brust und aus dieser Spritze gleichzeitig. Je nachdem Muttermilch oder eben Pränahrung. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel würde das saugfreie Zufüttern eine Möglichkeit sein. Das heißt mit Löffel oder offenem Becher. Auch das können Neugeborene mit der richtigen Technik schon. Oder was auch geht, ist ein Fingerfiederaufsatz im Mundwinkel des Kindes. Also nicht mit dem Finger gegeben, das ist nicht stillhaltend, das ist nicht stillfreundlich, weil auch da das Kind den Mund schließen muss, statt öffnen muss und wir einen sehr starken Reflex unter dem Gaumen auslösen. Das ist das, was wir nicht wollen, weil das ist etwas, woran sich das Kind eben gewöhnt und was die Brust in aller Regel nicht bieten kann. Das heißt, wenn dann die Brust kommt, dann kommt die Frustration des Kindes und die Brust wird abgelehnt. Und das wollen wir ja versuchen zu vermeiden. Deswegen funktioniert häufig die Kombination mit Flasche und Stillen eben nicht so gut. Bei manchen Kindern mehr, bei manchen Kindern weniger. Das Blöde ist, man weiß das vorher nicht. Es reicht theoretisch einmal das Geben der Flasche oder das Fingerfeeding aus, dass ein Kind danach die Brust ablehnt oder noch mehr ablehnt wie vorher schon.
Danke, dass du das einmal so klar sagst. Siehst du, ich kannte das nicht mal, dieses stillfreundliche zu füttern. Bei uns ist es immer sofort das Fläschchen. Natürlich, alle wollen ja letztendlich der Mutter und dem Kind was Gutes tun und denken sich, ah, das arme Kind, das weint so stark. Und letztendlich weiß man oftmals gar nicht, was man damit für ein Problem schafft. Nicht nur von der Stillbeziehung her, sondern auch, dass dann die Fremdsauger sofort im Spiel sind, wie du schon erwähnt hast. Danke fürs Teilen und auch an euch da draußen. Ich bin Ärztin und habe in 2 Kliniken gearbeitet, schon viele andere Kliniken kennengelernt und ich wusste davon nichts. Also zeigt mal wieder, wie wir hinterherhinken in diesem großen, ja, Gesundheitssystem in dem Falle und finde ich total schade persönlich und deswegen freue ich mich so, dass wir heute hier darüber sprechen. Und ich wollte noch eine wichtige Frage an dich richten, liebe Melissa, vielleicht um dieses große Thema Stillstand einmal abzuschließen. Kann man sich denn, bevor das Baby da ist, aufs Thema Stillen vorbereiten? Ich glaube, ich kenne deinen Stillvorbereitungskurs. Du hast selber einen, oder?
Ja, genau.
Und das ist auch für Mamas oder werdende Mamas, die noch keine Stillerfahrung haben, aber sich gerne darauf vorbereiten möchten?
Ja, genau. Und das, was du vorhin gesagt hast, dass in Geburtsvorbereitungskursen einfach nur eine gewisse Zeit bleibt, um das Thema dann eben auch sich anzuschauen, das ist einfach häufig nicht genug. Also das Thema Geburt ist ja schon extrem groß. Ne? Man hat den Fokus darauf, wenn man in so einen Geburtsvorbereitungskurs geht. Und dann kommt nochmal das große Thema Stillen dazu. Und ja, das war irgendwann Anlass, dass ich das getrennt habe. Ich kann es nur jeder werdenden Mama von Herzen wirklich empfehlen, weil ich es so wichtig finde, mitzudenken. Das Allermeiste ist total logisch beim Thema Stillen. Aber man muss es einmal gehört haben und dann macht es eben erst Sinn. Und es gibt so viel, was man dann tun kann. Also zum einen, damit keine Stillschwierigkeiten auftreten. Nochmal Stichwort Prävention. Es geht aber zum Beispiel bei mir auch darum, was man tun kann, wenn Stillschwierigkeiten da sind. Das heißt, was sind die ersten Hilfemaßnahmen? Was kann ich denn machen, um jetzt aus der Situation rauszukommen, beziehungsweise ja die Zeit zu überbrücken, bis ich mir außerhalb der Klinik dann wirklich nochmal Hilfe holen kann, zum Beispiel bei einer Stillberaterin, zum Beispiel bei meiner Wochenbetthebamme. Ich glaube, ich kann für viele sprechen, wenn ich sage, Stillen ist nicht immer sofort romantisch. Das sage ich da auch ganz offen.
Dein Profil bei Instagram heißt wie? Kannst du das bitte noch einmal sagen, dass dich schon mal alle finden an der Stelle?
Mission Midwife unterstrich Stillberatung.
Sehr schön. Und ich wünschte auch, ich hätte so einen Kurs gemacht. Ich habe ihn ja leider nicht gemacht. Ich dachte ja schon, in meinem Geburtsvorbereitungskurs gibt es sogar ein Kapitel dazu. Ich glaube, das war eine Stunde lang. Ich hatte so einen Online-Kurs gemacht und dachte halt, oh, ich bin top vorbereitet und den Rest mache ich intuitiv. Ja. Da war es leider das Kind in den Brunnen gefallen bei mir, also wenn ich jetzt im Nachhinein dran denke. Genau, also ihr Lieben da draußen, wenn ihr wollt, schaut mal vorbei bei der lieben Melissa. Und jetzt würde ich gerne noch zum Thema Abstillen kommen. Ich hatte ja, wer den Podcast hört, schon mal ein bisschen berichtet in meiner letzten Live-Update-Folge. Da hatte ich nämlich das Thema Abstillen versucht anzugehen. Und ich glaube, bei mir war es auch wieder so ein bisschen klassisch. Ich bin in den Job wieder eingestiegen und plötzlich habe ich gemerkt, oh, anstatt dass das Stillen weniger wird, es wird immer mehr. Und es wird plötzlich so anstrengend, dass ich dann auch noch am nächsten Tag funktionieren muss. Die Elternzeit ist vorbei, da war es immer noch so, ja, da komme ich schon irgendwie durch den Tag und jetzt muss ich halt morgens um 7 da in der Klinik auf der Matte stehen. Und ich muss auch sagen, ich war auch dort wieder nicht richtig informiert. Ich habe mich halt an gewisse Schlafbedarfstabellen gehalten, die so im Netz kursieren und war eher darauf eingestellt, ja, sobald die Beikosteinführung ist, wird das ja alles weniger. Aber jetzt merke ich, natürlich steht und fällt es wieder mit dem Charakter des Babys, würde ich sagen. Mein Sohn ist jemand, der ganz viel Nähe braucht, der jetzt auch den Krippenstart mit Stillen kompensiert, gerne auch in der Nacht, nicht nur tagsüber. Tagsüber ist es weiterhin viel, aber nachts noch viel mehr. Ja, ich habe dann, glaube ich, auch in Anführungszeichen den Fehler gemacht, dass ich dachte, okay, jetzt ist Eingewöhnung und wir machen Abstillen nachts gleichzeitig. Hat leider nicht geklappt. Mhm. Genau, so viel vielleicht zu meinem Hintergrund. Wie war es denn bei dir? Würdest du auch deine 2 Abstillgeschichten vielleicht in Kurzform irgendwie erzählen oder deine Lehren daraus und vielleicht auch direkt, ja, gibt es grundsätzliche Tipps? ich stehe, wie gesagt, immer noch mit einem großen Fragezeichen davor und habe mich jetzt irgendwie wieder so ein bisschen damit arrangiert, das mehr zu akzeptieren, weil eigentlich will ich auch noch stillen. Es war eher dieser äußere Umstand, der mich dazu verleitet hatte mit dem Arbeiten.
Ja, ich kann gerne mal erzählen, wie ich das bisher erlebt habe. Wie gesagt, bei meinem ersten Kind war ich noch keine Hebamme und ich habe da damals abgestillt, weil wir ganz viele Fremdsauger im Spiel hatten. Und tatsächlich hat sich mein Sohn mit 8 Monaten in Anführungsstrichen von alleine abgestillt. Ich glaube, es hat sich auch schon so mit 6, 7 Monaten rauskristallisiert. Die Saugverwirrung, ne, immer wieder diese Saugpräferenzverschiebung, dass er ja dann gerne auch geschnullert hat und gerne dann auch mal die Flasche zwischendurch wollte. Ja, und bei meinem zweiten Sohn war es so, dass ich auch sehr schnell tatsächlich nach 8 Wochen nach der Geburt wieder arbeiten musste als Hebamme. Ich konnte mir leider damals keine Elternzeit gönnen. Ich habe das mit meinem Mann zusammen gut gerockt. Also wir haben uns wirklich gut aufgeteilt und trotzdem, ja, war es natürlich sehr, sehr anstrengend. Ich habe das noch bis zum 6. Monat durchgezogen, aber zwangsläufig, ja, hatten wir da Fremdsauger auch wieder im Spiel und man hätte es sicherlich auch noch anders machen können, also ohne Fremdsauger, aber die Situation war so, wie sie war. Auch da, zu dem Zeitpunkt, hat mir ein bisschen Wissen gefehlt, um das noch besser umzusetzen. Ja, genau. Und mein Sohn hat dann sehr stark angefangen zu beißen. Das war ein ganz großes Problem, ne, dadurch, dass auch mein zweiter Sohn Schnuller und Flasche kannte und natürlich da auch drauf rumgebissen hat, hatte das dann natürlich auch bei mir versucht. Und das war so belastend irgendwann, dass ich das Stillen wirklich nicht mehr genießen konnte. Und ja, dann war ein Geburtsvorbereitungskurs, da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran. Und ja, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, in den Pausen immer wieder zu pumpen, ja, was ja einfach auch für die Milchbildung dann total wichtig ist, ne? Ja, und das habe ich irgendwie nicht geschafft, weil immer wieder Fragen in den Pausen waren. Bin dann auch an dem nächsten Tag mit Milchstau quasi aus dem Kurs rausgegangen. Und es ist leider in aller Regel so, dass wenn so etwas passiert ist, dass die Milchmenge auch erstmal einbricht. Eigentlich nach jedem Milchstau bricht erstmal die Milchmenge ein, denn es ist ja eine natürliche Schutzreaktion vom Körper, ne, die Milchmenge da runterzuschrauben. Dann war auch noch die Milchmenge ein Problem, das heißt Beißen, Frust auf Seite meines Kindes und dann auch noch ja die Milchmenge, die dann noch schlechter wurde und auch dann ist es zum Abstillen gekommen. Ja, also wieder ziemlich unfreiwillig. Genau, und jetzt ist es ganz anders bei meiner Tochter. Also von Anfang an ist es ziemlich entspannt, muss ich sagen. Und auch bis zum heutigen Tage, ich mache mir gar keinen Druck. Ich bin tiefenentspannt, was das Thema angeht. Ich lasse mir da auch natürlich überhaupt nicht reinreden. Solange sie möchte, kann sie trinken. Und ob das jetzt in 1, 2 oder 3 Jahren zu Ende ist, die Stillbeziehung, das ist für mich okay, solange diesmal kein Druck dahinter steht.
Schön. Kann ich total nachempfinden. Hatte ich ja auch schon kurz angedeutet, dass für mich ja auch dieser äußere Umstand so viel Druck plötzlich auf mich übertragen hat mit dem Arbeiten gehen. Ich muss auch sagen, das ist auch immer noch nicht weg, dadurch, dass jetzt auch wieder Backenzähne sind jetzt 4 Stück da. Ich glaube, die Eckzähne kommen direkt hinterher. Ich kenne das Beißthema auch. Bei uns ist das vor allem, wenn er selber zahnt, dass er beißen möchte. Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, seine Körpersprache so gut zu lesen, dass ich ihn vorher abdocken kann. Aber ich bin trotzdem, ich sitze angespannt da und beobachte ihn einfach nur. Das haben wir mittlerweile perfektioniert. Genau. Und ich glaube, eine der häufigsten Fragen aus der Mama Talk Community war, gibt es denn trotzdem einen sanften Weg des Abstillens? Ich glaube, viele Mamas kennen nämlich das, was ich auch geschildert habe und ich finde es auch schön, dass du ganz ehrlich gesagt hast, ihr habt Fremdsauger benutzt. Das kennen auch ganz, ganz viele. Wir wollen hier auch gar nicht judgen oder irgendwas. Jede Familie wählt da, finde ich, seinen oder ihren persönlichen Weg. Und trotzdem hast du ganz klar dargestellt, was für Vor- und Nachteile das halt trotzdem hat. Gibt es trotzdem, wenn jetzt Mama und Baby in dem Sinne, vielleicht dann auch eher die Mama, gerne den sanften Weg des Abstillens wählen würde, gibt es da Methoden, die du uns vielleicht ein bisschen näher bringen könntest?
Sanft in dem Zusammenhang kann schwierig sein, denn wir können ja schlecht voraussagen, wie ein Kind dann eben reagiert. Ne? Jedes Kind ist individuell und wenn ein Kind sehr stark am Stillen hängt, dann kann es natürlich dazu kommen, dass einfach auch ja, viele Tränen fließen vielleicht auch auf beiden Seiten. Selbst wenn die Mama den Wunsch hat, abzustillen, kann es ja trotzdem sein, dass es auch für Mama schwierig ist. Also man muss halt so eine Situation aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Der Druck kann einfach so groß sein, selbst wenn man es gerne anders hätte, dass man irgendwie auch keinen anderen Ausweg sieht oder dass es vielleicht in dem Fall auch keinen anderen Ausweg gibt.
Ja.
Wir stecken nicht in der Haut von anderen Frauen. Das ist immer viel zu einfach gedacht. Was natürlich wichtig ist, dem Kind nach und nach zu zeigen, wenn man sich dann entscheidet abzustillen, dass die Nähe auch anders stattfinden kann. Also wichtig finde ich dann, das Weinen zu begleiten. Auch wenn das dann schwer ist. Es gibt natürlich auch solche Abstillpläne, wo man dann sagt, so und so viele Minuten dann an dem Tag nicht stillen und so weiter. Finde ich alles sehr schwierig, muss ich sagen, denn an sich kennt jede Mama ihr Kind am besten. Und häufig, wenn das Kind noch nicht bereit ist, ist es halt so, dass Tränen fließen. Egal, ob man an dem Tag jetzt nur 5 oder 10 Minuten das Stillen sozusagen nicht versucht oder ja, ob man es von heute auf morgen sozusagen versucht abzugewöhnen, die Tränen werden fließen in so einem Zusammenhang. Was ich aber wichtig finde, wie gesagt, ist dem Kind zu zeigen, ich bin immer noch da, die Nähe ist immer noch da, ich begleite dich bei diesem Prozess und ich lasse dich da auch nicht allein. Also es gibt ja auch so diese Vorschläge, das Kind mal ein Wochenende mit Papa zu lassen, zum Beispiel. Das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Da lernt das Kind eigentlich das erste Misstrauen, würde ich sagen. Das wurde etwas, ich möchte gar nicht sagen weggenommen, aber es wird jetzt schon etwas nicht weitergemacht, was das Kind gerne weitermachen würde. Und dann ist Mama auf einmal für ein ganzes Wochenende weg oder auch nur für 24 Stunden weg. Das ist sehr, sehr schwer für so ein Kind überhaupt zu begreifen. Es kann es gar nicht begreifen. Und deswegen würde ich das auch auf gar keinen Fall empfehlen.
Ich finde es gut, dass du es nochmal betonst, dass es diesen vielleicht sanften Weg des Abstillens gar nicht richtig gibt. Weil ich finde, das nimmt einem auch diese Erwartungshaltung, dass man das schaffen muss, dass das Kind nicht weint. Es gibt nun mal die Momente, wenn man sich dafür entschieden hat, wie auch immer die Arbeitssituation etc. ist.
Ja.
Ich finde, das kann auch den Druck nehmen, dass man es jetzt nicht perfekt in dem Sinne für das Kind und für sich selbst machen kann, aber man kann es begleitend machen. Das finde ich schön, dass du das betont hast. Und ich muss sagen, wir haben auch schon diese Erfahrungen gemacht. Und bei uns hat es eine Woche lang ganz gut geklappt mit dem nächtlichen Abstillen. Da würde ich dich auch gerne nochmal fragen. Wir haben uns da so ein bisschen versucht, an das räumliche nächtliche Abstillen zu halten. Ich habe aber im Nachhinein auch gemerkt, dass das, glaube ich, ein bisschen zu viel war an Stunden für unser Kind, weil er an sich tagsüber Fläschchen nimmt, aber nachts nicht. Und dann plötzlich halt diesen langen Zeitraum ohne Stillen schaffen hätte sollen, was nicht geklappt hat bei uns. Und momentan sind wir dazu übergegangen, dass wir es ein paar Stunden nachts aussparen. Genau, also ich hatte auch gelesen, dass es dieses zeitliche Abstillen gibt, das räumliche Abstillen. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Sätze einfach zu sagen, was auch deiner Erfahrung nach vielleicht ganz gut klappt.
Also ich würde auch da sagen, dass es da wieder sehr stark aufs Kind ankommt. Nicht alles funktioniert für jedes Kind gleich gut. Und ich habe immer ganz viel Vertrauen in die Mamas, weil die ihr Kind am allerbesten kennen. Und vor allem ist es halt auch immer wieder die Frage, was ist der Mama denn wichtig? Ist der Mama wichtig, dass das Baby zum Beispiel im eigenen Zimmer schläft, weil die Mama dann zum Beispiel viel, viel besser schlafen kann? Wie alt ist das Kind überhaupt? Ich würde natürlich eine Mama mit einem Kind, was 10 Monate alt ist, anders beraten als eine Mama, dessen Kind 2,5 Jahre alt ist. Auch das spielt ja irgendwo eine Rolle. Genauso das zeitliche Abstillen. Wenn das Kind unter einem Jahr alt ist, würde ich zum Beispiel niemals einer Mama empfehlen, das Stillen an der Stelle nachts irgendwie zu strecken. Das wäre fachlich einfach auch nicht korrekt. Und auch darüber muss man natürlich gucken, dass das Kind trotzdem in 24 Stunden sozusagen genug Nahrung aufnimmt. Das heißt, man braucht da wieder die Gesamtsituation. Wie ist das Kind? Ist das Kind ausgewogen? Hat das Kind Alternativen, zum Beispiel den offenen Becher, dass es daraus trinkt? Also auch da braucht man dann wirklich einen individuellen Einblick. Da gibt es nicht so diese Pauschalaussage. Das muss man wirklich aus mehreren Perspektiven dann sich angucken. auch wenn ich das jetzt gerne machen würde und sagen würde, so oder so kann man es machen, aber es gibt meistens den individuellen Weg. Und da muss man sich alles anschauen. Wie ist die Familiensituation? Was ist das, was die Mama gerne möchte?
Sehr schön. Habe ich schon fast erwartet, diese Aussage. Und finde ich auch total schön, weil es bei dem Thema einfach keine pauschalen Aussagen gibt, denke ich. Es ist total altersabhängig. Ich merke jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie alt mein Sohn war, als wir es versucht haben mit dem nächtlichen Abstillen. Es ist bestimmt jetzt schon 2 Monate wieder her. Und in der Zeit ist so viel passiert. Wir haben zum Beispiel angefangen, eine Stillgebärde einzuführen. Das war die tolle Empfehlung unserer Notfallstillberatung. Und seitdem, muss ich sagen, nutzt er diese Gebärde. Also bei uns ist es eine Faust, wo der Daumen quasi rausguckt, wie der Nippel. Und seitdem geht er mir nicht mehr ans T-Shirt. Also wir waren schon an dem Zeitpunkt, dass er mir immer die Klamotten runtergerissen hat. Und das ist für mich auch schon erleichternd. Genau, und er spricht mittlerweile mehr. Und ja, wir gucken einfach, wie unser Weg sich weiterentwickelt und sind momentan auf einem ganz guten Weg. Wie du schon sagst, dass die Mamas gerne mehr an sich vertrauen dürfen. Und mir war wichtig, ich brauche ein paar Stunden nächtlichen Schlaf. Und wir machen momentan so, dass mein Partner ab 1 Uhr nachts mit ihm schläft. Und schönerweise klappt es bei ihm, dass er ihn streichelt und er schläft weiter. Und bei mir ist es ein Dauernuckeln.
Ja.
Und so tasten wir uns da gerade ran. Und das ist für mich sehr, sehr erleichternd. Und es ist nicht mehr dieses große nächtliche Abstillen, was für mich ja so ein Wunsch war, sondern wir stückeln es gerade und gucken, was für uns passt.
Mega. Finde ich richtig schön. Vor allem unterstreicht es auch wieder, dass verschiedene Bezugspersonen auch verschiedene Wege haben können. Ne? Und auch das ist etwas, das funktioniert für das eine Kind, für das andere funktioniert dann wieder etwas anderes. Und wenn das dazu führt, dass es euch allen besser geht, das heißt dir, deinem Mann, deinem Kind, dadurch aber auch, ne, wenn ihr ausgeglichener seid, davon profitiert ja auch dein Kind. Ne? Und das finde ich so schön, dass du da auch auf dein Bauchgefühl hörst.
Dankeschön. Das freut mich, dass du mich darin auch nochmal bestärkst mit deiner Expertise. Ja. Sehr schön. Wir sind schon am Ende angekommen, auch wenn ich noch so viele Fragen im Kopf hätte. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, euch hat die Folge auch so gut gefallen wie mir. Tausend Dank an Melissa. Folgt ihr gerne. Ihr habt bestimmt mitbekommen, wie viel Fachwissen sie aufweisen kann. Wenn ihr nach einem Stillvorbereitungskurs guckt, dann macht es gerne auf ihrer Seite. Und damit würde ich mich von dir verabschieden. Es sei denn, du hast vielleicht noch ein Schlusswort für die Mamas da draußen.
Ich glaube, das Schlusswort ist wirklich vertraut in euch und in euer Bauchgefühl. Das ist das, was ich sagen möchte. Und ansonsten, ja, Wissen es macht. Immer, ne, das ist vielleicht noch etwas, was ich euch mitgeben möchte. Wenn nicht bei mir, dann holt euch das Wissen von jemand anderes, wo ihr denkt, okay, da bin ich gut aufgehoben.
Sehr schön. Vielen Dank dir, Melissa.
Sehr gerne. Ciao.
Tschüss.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.